RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Abend. Im Gerichtsprozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Markus Laton, RBB 24.
Der Beschuldigte hatte im Februar 2024 seinen damaligen Mitstudenten vor einer Berliner Bar ins Gesicht geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt Frakturen im Gesicht und potenziell lebensgefährliche Verletzungen, die ihm bis heute zu schaffen machen. Der vorsitzende Richter begründete das Urteil zum einen mit der Brutalität der Attacke und zum anderen mit deren Motivation. Der Geschädigte sei Opfer einer Straftat geworden, weil er Jude sei und weil er sich gegen antisemitische Propaganda eingesetzt habe.
In Berlin hat die Senatsinnenverwaltung Die Senatsinnenverwaltung in Berlin will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit Bahn, BVG, Polizei und Bundespolizei gesprochen. Ab wann dieses Verbot gelten wird, ist aber noch unklar. Frankreich hat sich nach Gesprächen in Paris über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zufrieden gezeigt. Vertreter mehrerer europäischer Länder sowie der USA haben daran teilgenommen. Es habe einen exzellenten Austausch gegeben, hieß es von der französischen Regierung. Französischen Angaben zufolge war es das erste Mal, dass Ukrainer, Europäer und Amerikaner gemeinsam für Gespräche über einen Frieden in der Ukraine zusammenkamen. Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich bei Präsident Macron für dessen Bemühungen. Nächste Woche soll weiter über ein mögliches Friedensabkommen gesprochen werden. Südlich von Neapel ist eine Seilbahn bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben. Eine Person sei verletzt worden, Rettungskräfte seien im Einsatz. Zum Sport. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend gegen die Kölner Haie mit 5:1 gewonnen. Das zweite von maximal 7 Spielen gibt es bereits übermorgen in Köln. Das nächste Heimspiel der Eisbären ist dann am Ostermontag. Die Handballer vom VfL Potsdam haben im Kampf gegen den Abstieg aus der Handball-Bundesliga einen wichtigen Sieg errungen. Der Tabellenletzte gewann am Abend gegen die HSG Wetzlar mit 32:28. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wolkig, im Osten zum Teil auch klar, dabei meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 9 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag dann einzelne Schauer und Gewitter. Bei 12 bis 20 Grad ist es nicht mehr ganz so warm. Die Zeit 23.03 Uhr.
Ring Richtung Frankfurt-Oder zwischen Briesen und dem Grenzübergang Frankfurt 12 Kilometer Stau. A15 Cottbus Richtung Breslau zwischen Cottbus West und Rockosen 9 Kilometer Stau. A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen zwischen Nattbergen und Gesmold 3 Kilometer Stau. Und last but not least A81 Stuttgart Richtung Singen zwischen Horb und Sulz 4 Kilometer Stau. Überall da, wo es geht, Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt von NDR Info aus Hamburg, im Studio Klaas Christoffersen. Hallo. US-Präsident Trump wendet sich von Europa, von der EU ab. Von Staaten, mit denen die USA seit Jahrzehnten eng verbunden waren. Für Trump sind die Freunde aber offenbar vor allem skrupellos, weil sie mehr in die USA exportieren würden, als sie dort kauften. Die Konsequenz? Enorme Zölle bzw. Zollandrohungen. Verhandlungen der EU mit der US-Administration haben bisher nichts bewirkt. Aber es gibt da ja eine europäische Regierungschefin, die gut mit dem US-Präsidenten kann. Giorgia Meloni. Die italienische Premierministerin ist jetzt nach Washington gereist und hat mit Trump gesprochen. Bahnt sich da ein Weg der Entspannung an? Carsten Kühntop berichtet.
Die Optik stimmte. US-Präsident Trump fühlte sich in Gegenwart der italienischen Regierungschefin Meloni sichtlich wohl. Ich mag sie sehr, sagte Trump. Sie sei eine großartige Ministerpräsidentin und mache einen fantastischen Job. und auch Meloni wirkte relaxed. Als Trump ihr scherzhaft ins Wort fiel, parierte sie das ebenso gut gelaunt. Sie glaube an die Geschlossenheit des Westens, sagte Meloni, ein Versuch, Europa und Amerika als natürliche Verbündete in der westlichen Zivilisation darzustellen.
I think simply we have to talk.
Gewiss glaube sie auch an ihn, den Präsidenten, warf Trump ein. Das auch, antwortete Meloni lächelnd. Man müsse einfach miteinander reden, sagte die Regierungschefin, um so einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Damit meinte sie eine Übereinkunft zwischen den USA und der Europäischen Union, um den Handelsstreit beizulegen. Trump stimmte zu.
Oh, there'll be a trade deal, 100%. Of course there'll be a trade deal, very much. They want to make one very, very much, and I fully expect it, but it'll be a fair deal.
Selbstverständlich werde es solch ein Handelsabkommen mit den Europäern geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein, da sei er sich zu 100% sicher. Diese Pause endet am 8. Juli. Ohnehin sei es nicht schwierig, Handelsdeals zu schließen, so der Präsident. Grundsätzlich habe er damit aber keine Eile. Schließlich nehmen die USA derzeit viel Geld mit den Zöllen ein. Sie müssen verstehen, derzeit kriegen wir 25% auf Autos, 25% auf Stahl, 25% auf Aluminium und wir kriegen einen Mindestsatz von 10%. Den haben wir gesenkt, weil es richtig war, ihn zu senken, bevor wir beschließen, wo der Satz am Schluss stehen soll. Und wir nehmen viel Geld ein, was vorher nie der Fall war. Unter Biden haben wir bei den Handelsbeziehungen ein Vermögen verloren. Einmal mehr wiederholte Trump seine altbekannten Beschwerden. So habe praktisch jedes Land der Welt, die Vereinigten Staaten, in der Vergangenheit abgezockt. Doch damit sei nun Schluss. Seinen früher geäußerten Vorwurf, dass die EU deswegen gegründet worden sei, um die USA über den Tisch zu ziehen, wiederholte er aber nicht. Erneut wurden die Widersprüche in Trumps Zollpolitik deutlich. Einerseits sollen die Einfuhrsteuern die industrielle Produktion nach Amerika zurückbringen und sie sollen gigantisch hohe Haushaltseinnahmen generieren. Andererseits will Trump Deals abschließen, für die er die Zölle dann aber wegzuverhandeln oder zumindest deutlich zu senken hätte. Ob Giorgia Meloni nach dem Treffen im Weißen Haus etwas besser verstanden hat, was genau Trump von der EU will, Einsichten, die sie dann nach Brüssel melden könnte, das ist nicht klar. Wie zuvor schon andere Gäste im Oval Office versuchte auch sie, Trump ein wenig zu schmeicheln. Sie lud ihn nach Italien ein und versprach, dass ihr Land mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Aus Washington war das Carsten Kühntop. Ja, es gibt kaum ein Land auf der Welt, das US-Präsident Trump nicht mit Zöllen belegt hat. Bisher wenig im Fokus standen die Maghreb-Staaten. Das sind Tunesien, Algerien und Marokko. Die Zusatzzölle für US-Exporte aus diesen Staaten sollten zwischen 10% und 30% liegen. Zwar sind sie jetzt erstmal für 90 Tage ausgesetzt, aber die Unsicherheit ist auch in dieser Region groß. Stefan Ehlert über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Nordafrika.
Algerien liefert Agrarprodukte und Textilien in die USA. Tunesien liefert Olivenöl, Textilien und Autoteile. Beide Länder exportieren mehr in die USA, als sie von dort beziehen. Wohl auch deswegen wurden sie zunächst mit hohen Zöllen von 30% und 28% belegt. Auch Marokko, ein enger Partner der USA, wurde mit dem pauschalen Satz von 10% Strafzöllen bedacht. Obwohl Marokko als einziges afrikanisches Land ein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen hat. Logisch sei das alles nicht, sagt der marokkanische Analyst Ali Mutaib. Schon allein deswegen, weil Marokko anders als Tunesien und Algerien weitaus mehr Güter aus den USA beziehe als umgekehrt. Es ist sehr schwer, Vorhersagen zu machen, weil wir nicht wissen, wie Donald Trump entscheidet. Beruhigt er sich wieder, wird der Streit mit China beigelegt. Generell liegt der Anteil der USA im Außenhandel der Maghreb-Staaten bei nur wenigen Prozenten. Die direkten Auswirkungen der Trumpschen Zölle auf die Volkswirtschaften Tunesiens, Algeriens oder Marokkos wären also überschaubar. Dennoch gibt es aus Sicht von Ali Mutaib Grund zur Sorge, wenn nämlich Europa in eine Krise rutschen würde. Wichtigster Wirtschaftspartner Marokkos ist die Europäische Union. Wenn Europa leidet, ist auch Marokko betroffen. Auch Mutaibs Kollege, der Politikprofessor Rachid Tuchtu von der Fachhochschule für angewandte Wirtschaftswissenschaften in Rabat, fürchtet die Auswirkungen einer europäischen Wirtschaftskrise auf sein Land.
Small countries like Morocco would suffer more, you know, will not receive tourists.
Kleine Länder wie Marokko leiden mehr, dann kommen keine Touristen mehr. Dazu kommen die Überweisungen der Migranten nach Hause. Das sind die wichtigsten Devisenquellen. Weniger pessimistisch ist der Wirtschaftskorrespondent der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft in Casablanca, Ulrich Uhmann. Erstens würden die US-Zölle erfahrungsgemäß nur selten für lange Zeit erhoben und zweitens sei zumindest Marokko mit einem Strafzoll von nur 10% privilegiert.
Insofern würden sich die Bedingungen für Marokko in diesem Gesamtbild, in diesem sich verschlechternden Gesamtbild für die Weltwirtschaft relativ weniger verschlechtern als für andere.
Uhmann fürchtet weder negative Folgen für den Tourismus in Marokko noch einen Einbruch bei den Investitionen.
Wenn wir jetzt an die Volksrepublik China denken, die chinesische Wirtschaft investiert stark nach Marokko. Warum? Einmal natürlich wegen der günstigen Lohnkosten und der sehr gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur, aber auch, weil Marokko eben über ein Freihandelsabkommen sowohl mit der EU als auch mit den USA als auch mit einer Reihe von afrikanischen Staaten verfügt.
Ohnehin gibt es einen Investitionsboom in Marokko, weil sich das Land als Mitausrichter auf die Fußball-WM 2030 vorbereitet. Auch die Tech-Branche setzt deshalb auf gute Geschäfte in Marokko. Auf Afrikas nach eigenem Bekunden größter Start-up-Messe, der Jitex Africa in Marrakesch, gaben sich die Aussteller in dieser Woche betont gelassen angesichts der Trumpschen Zolleskapaden. Die Karten würden neu gemischt und es sei mit Überraschungen zu rechnen, meint die Marokkanerin Sarah Blues. Sie arbeitet für einen französisch-marokkanischen Softwareentwickler und glaubt, dass sich die USA mit den Strafzöllen nur selbst schadeten.
Ein Bericht von unserem Korrespondenten Stefan Ehlert. Nach einem Bericht der New York Times wollte Israel iranische Atomanlagen angreifen. Für einen solchen bedeutenden Schlag hätte das Land wohl die Rückendeckung der USA gebraucht. Und die haben Israel offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. US-Präsident Trump wollte wohl erst einmal mit dem Iran verhandeln. Die Gespräche laufen zurzeit ja noch. Trotzdem scheinen die Angriffspläne damit nicht hinfällig zu sein. Julio Segador berichtet über die Linie der israelischen Regierung in der Iran-Frage.
Für Israel steht fest, Frieden im Nahen Osten kann es nur geben, wenn der Iran entscheidend geschwächt wird, wenn das Mullah-Regime als regionale Macht mit Einfluss auf Terrorgruppen und Milizen an Einfluss verliert. Und in der israelischen Regierung scheint man daher zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Angriff auf den Iran, vor allem auf dessen Atomanlagen, die beste Garantie wäre, um den schiitischen Erzfeind in Schach zu halten. Wie ein Bericht in der New York Times nun offenlegt, soll Israel einen derartigen Angriff auf den Iran schon im Mai geplant haben. Bei seinem jüngsten Besuch in Washington soll Israels Premier Benjamin Netanyahu versucht haben, US-Präsident Donald Trump von der Offensive gegen den Iran zu überzeugen. Doch wie Trump nun in einem Radiointerview verriet, will er zunächst noch einmal der Diplomatie eine letzte Chance geben. Wenn wir das Problem ohne das lösen können, was die Israelis sagen oder vorschlagen, wäre das schön. Wir werden sehen, was passiert. Es wird so oder so eine Lösung geben. Klar ist, der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Das ist das Wichtigste. Netanyahu konnte Trump von einem gezielten gemeinsamen Militärschlag offensichtlich nicht überzeugen. Seine Meinung geändert hat Israels Premier aber nicht. Bei einem Truppenbesuch im Norden Gazas hält Netanyahu ein Papier in die Kameras. Das hier ist der Post des iranischen Tyrannen Ayatollah Khamenei, der heute veröffentlicht wurde. Darin erklärt er, warum Israel zerstört werden muss. Er tat dies während der Verhandlungen mit den Amerikanern. Wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere Zukunft. Vor allem Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner drängen darauf, den Iran zeitnah anzugreifen. Bei dem Vergeltungsschlag Ende Oktober konnte das israelische Militär iranische Raketenfabriken und wichtige Stellungen der Luftabwehr ausschalten. Seither herrscht das Gefühl vor, den Iran gerade jetzt entscheidend schwächen zu können. Doch klar ist auch, allein kann Israel nicht gegen den Iran militärisch vorgehen. vorgehen. Zu groß wäre die Gefahr, einen regionalen Krieg zu entfesseln, der auch in Israel möglicherweise zu großen Verlusten führen würde. Man braucht die USA, macht der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot deutlich. Ein Angriff im Iran ist nicht mit einem Angriff im Gazastreifen oder im Libanon zu vergleichen. Das ist eine enorme Operation mit regionalen und globalen Folgen, die mit einem unglaublichen Aufwand verbunden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Amerikaner sind, die Weltmacht Nummer eins, die eine solche Operation anführen.
Es ist 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Ich bin Ann-Christin Schenten. Vergangenen Samstag hat eine tödliche Messerattacke in einer Berliner U-Bahn viele schockiert. Die Tat hat nun auch konkrete Folgen für den Berliner Nahverkehr, denn Waffen und Messer sollen im gesamten Bereich des ÖPNV verboten werden. Das hat die Innenverwaltung am Donnerstag dem RBB mitgeteilt. Vorher hatten mehrere Medien darüber berichtet. Tim Korge mit den Einzelheiten.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und auf Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot eingeführt wird, ist aber noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass es zeitnah umgesetzt werden soll. Schon seit Februar gibt es in Berlin drei vom Senat festgelegte Messerverbotszonen am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor. Die Polizei kann hier unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen. Wie das Verbot künftig berlinweit wirkungsvoll kontrolliert werden soll, ist noch nicht bekannt. Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen 29-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt hatte. Die Männer sollen zuvor in einem Zug der U12 in Streit geraten sein. Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später auf der Straße viermal von einem Polizisten angeschossen, weil er mit einem Küchenmesser auch auf mehrere Beamte zugegangen sein soll. Er starb später im Krankenhaus.
RBB-Redakteur Tim Korge über ein Messer- und Waffenverbot im Berliner ÖPNV. Und wir bleiben in Berlin. Die Besetzung eines Hörsaals an der Humboldt-Universität gestern hat gezeigt, es gibt weiterhin großen Unmut unter Studierenden über die geplante Ausweisung von 4 pro-palästinensischen Demonstranten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, an einer gewaltsamen Besetzung des FU-Präsidiums im Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Berliner Ausländerbehörde hat den 4 Aktivisten in diesem Zusammenhang mit Abschiebung gedroht, wenn sie Deutschland nicht bis zum 21. April, also Ostermontag, verlassen. Dagegen haben die Betroffenen Klage eingereicht und Eilverfahren angestrengt. In einem Fall hat das Berliner Verwaltungsgericht letzte Woche die Abschiebung vorerst gestoppt. Was das für die Betroffenen bedeutet, dieser Frage ist Reporter Christoph Schrag nachgegangen.
Die 4 Studierenden stammen aus Irland, den USA und Polen. Sie alle sind von der Ausweisung bedroht, wurden vom Berliner Landesamt für Einwanderung aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Grund dafür unter anderem ihre mutmaßliche Beteiligung an einer gewaltsamen Erstürmung des Präsidiums der Freien Universität Berlin im Oktober des letzten Jahres. Die Entscheidungen sind heftig umstritten. Die Opposition im Senat spricht sogar von Trumpismus. Man wolle Exempel statuieren und unliebsame Pro-Palästina-Demonstranten ausweisen, ohne den Ausgang von Strafverfahren gegen sie abzuwarten. Die Senatsinnenverwaltung betont, sie sei nach sorgfältiger Abwägung zu der Einschätzung gelangt, dass von den Personen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausgehe. Die Betroffenen haben Klage gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde am Berliner Verwaltungsgericht eingereicht und zusätzlich Eilverfahren angestrengt, bestätigt auch Dr. Kathleen Wolter, Richterin am Verwaltungsgericht und stellvertretende Pressesprecherin.
Das Landesamt für Einwanderung hat hinsichtlich der Unionsbürger den Verlust der Freizügigkeit festgestellt und ihre Abschiebung angedroht. Und hinsichtlich der Person aus den USA die Ausweisung verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind jeweils Eilverfahren und auch Hauptsache Klageverfahren hier beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen, die aufgrund der internen Zuständigkeitsregelungen bei verschiedenen Kammern anhängig sind.
Im Fall eines der Demonstranten, ein 29-jähriger Ire, liegt inzwischen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren vor.
Letzte Woche hat eben eine Kammer des Gerichts dem Eilantrag eines dieser Unionsbürger stattgegeben. Er darf sich also weiter in Deutschland aufhalten Und die Frage, ob die ausländerrechtliche Verfügung des Landesamts rechtmäßig ist, die ist im Hauptsacheverfahren zu klären. Die Eilverfahren der anderen drei Personen sind noch nicht entschieden.
Was heißt das also für die übrigen Pro-Palästina-Aktivisten, die aufgefordert wurden, das Land zu verlassen? Müssen sie nach Ostermontag, nach Ablauf einer Frist, mit Abschiebung rechnen, auch wenn ihre Eilverfahren noch laufen? In der Vergangenheit war es üblich, dass die Berliner Ausländerbehörde während laufender Eilverfahren nicht abschiebt. Es ist also davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren abgewartet wird. Klarheit herrscht aber bislang nur darüber, dass der 29-jährige Ire während seiner laufenden Klage nicht abgeschoben werden darf. Die übrigen Fälle sind davon nicht betroffen, sagt Richterin Kathleen Wolter. Da müsse die jeweilige Entscheidung abgewartet werden.
Vom Grundsatz ist es dann so, also die Eilverfahren richten sich ja jetzt gegen die konkret drohende Abschiebung bzw. Ausweisung. Und wenn den Eilverfahren stattgegeben wird, dann darf diese erstmal nicht vollzogen werden.
Sagt Kathleen Wolter, Richterin und stellvertretende Pressesprecherin am Berliner Verwaltungsgericht. Dass die drei weiteren betroffenen Aktivisten am Ostermontag abgeschoben werden, das ist unwahrscheinlich. Blicken wir nach Brandenburg. Zwei Jobs sind einer zu viel, zumindest für Brandenburgs Finanzminister und BSW-Landesvorsitzenden Robert Krumbach. Sein Amt als BSW-Landeschef, das will er bald abgeben, um Belastung zu reduzieren, sagt er. Was bedeutet das für die noch junge Partei, für den noch jungen Landesverband? Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht mit den Hintergründen.
Parteivorsitz und Ministeramt für Robert Krumbach, den BSW-Chef in Brandenburg und Finanzminister sowie Vizeministerpräsident, zu viel. Bei der Haushaltsaufstellung sei er um 6 ins Büro und oft erst um 23 Uhr wieder raus. Da bleibe nicht genug Zeit für die Partei.
Wir sind eine sehr junge Partei, die braucht es, dass sich auch jemand ganztags darum kümmert, die Partei aufzubauen, neue Mitglieder aufzunehmen, Strukturen zu schaffen. Und ich alleine schaffe das einfach nicht.
Mit der BSW-Bundesspitze habe er das nicht abgesprochen. Die hatte zuletzt die Finanzministerin in Thüringen, die dortige BSW-Chefin Katja Wolf, gedrängt, den Parteivorsitz abzugeben, weil man sich insgesamt im BSW auf eine Trennung von Partei und Regierungsamt geeinigt hätte. Krumbach aber beteuert, bei ihm habe es so einen Druck aus Berlin nicht gegeben.
Wir haben über diese Frage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Es ist einfach eine Frage, die aus der Arbeitsbelastung resultiert.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich ausdrücklich den BSW-Chef auch als Minister gewünscht, war der Ausdruck. In Brandenburg sei das auch üblich, meint auch der CDU-Landeschef Jan Redmann.
Es geht einfach darum, auch Fäden zusammenlaufen zu lassen, um sich gemeinsam auch aufzustellen, die Ziele miteinander zu definieren und dann noch durchsetzen zu können.
Die Koalition würde der Rückzug von Krumbach als Vorsitzender also schwächen, so Redmann. Dass hier sogar mehr Beinfreiheit für einen Parteivorsitzenden geschaffen würde, der zwangloser die Landesregierung kritisieren könnte als einer, der noch als Minister dieser selber angehöre, sei aber kein Beweggrund gewesen, so Krumbach.
Ach, es hat überhaupt nichts mit Beinfreiheit zu tun. Auch eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, der nicht in der Regierung ist, trägt immer noch Verantwortung dafür, dass wir uns mit der SPD in einer gut funktionierenden Koalition befinden. Und natürlich muss das weitergehen.
Innerhalb des BSW werde Krumbachs Position aber sicher geschwächt, so CDU-Chef Redmann. Und das würde auch ein Minus für die Stabilität der Koalition bedeuten. Denn dafür bräuchte es ja nicht nur die Minister.
Es kommt natürlich auch auf die Mehrheiten im Landtag an. Und wenn es da einen Auseinanderdriften gibt zwischen den Mitgliedern der Regierung einerseits und denen, die im Landtag sitzen, andererseits, ist das sicherlich kein Stabilitätsfaktor für diese Landesregierung.
Beim Koalitionspartner SPD lässt man sich die Sorgen jedenfalls nicht anmerken. Der Generalsekretär Kurt Fischer teilt schriftlich mit, er habe Respekt vor der Entscheidung Krumbachs. Und er sei sich sicher, dass der Finanzminister auch weiter ein Stabilitätsanker der gemeinsamen Koalition sein werde.
Nico Hecht war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Der komplette Süden von Brandenburg, der ist dunkelrot eingefärbt auf der Karte der Waldbrandgefahr. Wegen der höchsten Stufe 5 finden die Osterfeuer deshalb unter besonders strenger Beobachtung statt oder auch gar nicht. So wurden sie beispielsweise in Lübbenau und Bülegure abgesagt. In Cottbus und seinen Ortsteilen werden sie unter strengeren Vorschriften angezündet. Feuerwehr und Ordnungsamt sind deshalb von Ortsteil zu Ortsteil gefahren, um Regeln festzulegen. In Skardo war RBB-Reporter Daniel Masto dabei.
Am Vormittag hält ein Feuerwehrauto am Feldrand in Skardum. Der Kontrolltrupp, bestehend aus Thomas Papport von der Berufsfeuerwehr Cottbus und Nick Lorenz vom Ordnungsamt, steigt aus. Gemeinsam mit der Jugendchefin von Skardum gehen sie auf das Feld, wo das Feuer wie jedes Jahr neben der Spree angezündet werden soll. Nick Lorenz überprüft die Daten mit Stift und Klemmbrett.
Abbrennstelle wie gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Größe haben. Hier haben wir 5 Meter Durchmesser. Mal 3,50.
Genau dieselbe Größe also wie schon in den vergangenen Jahren. Wegen der extrem hohen Waldbrandgefahr stehen aber alle geplanten Osterfeuer auf der Kippe, bis das Ordnungsamt sein Okay gegeben hat.
Es ist eigentlich grundsätzlich verboten, die Feuer abzubrennen. Kann natürlich in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Berufsfeuerwehr entsprechende Ausnahmen zugelassen werden, die wir jetzt versuchen festzulegen und das Feuer weiterhin möglich zu machen.
Die Skardower Jugendchefin Annika Tolksdorf steht Feuerwehrmann Thomas Papport Rede und Antwort. Er überprüft die Sicherheitslage.
Bei euch ist die Freiwillige Feuerwehr Saasburg vor Ort.
Genau. Also mit dieser TS-Pumpe.
Die Absicherung ist gegeben.
Aber es gibt zusätzliche Aufgaben, damit in Skardow am Samstag ein Osterfeuer brennen darf.
Vorher die ganze Fläche nochmal im größeren Umfeld um das Feuer herum bewässern.
Und das Osterfeuer darf auch nur angezündet werden, wenn am Samstag auch Leute vor Ort sind, die die Feuerwehrtechnik bedienen können. Das möchte das Ordnungsamt überprüfen und wird deshalb noch einmal vorbeikommen, erklärt Nick Lorenz.
Wir machen definitiv am Samstag eine Vorführprobe, damit wir auch sehen, dass die Technik an so einem heißen Tag mit der Waldbrandwarnstufe auch funktioniert.
Skardow hat Glück, der Cottbusser Ortsteil darf sein Osterfeuer in der Größe wie in den Jahren zuvor abbrennen. Sehr zur Freude von Jugendchefin Annika Tolksdorf.
Außer, dass wir jetzt die Pumpe vorführen müssen am Samstagvormittag, aber ansonsten ist alles wie gehabt, also für uns jedenfalls.
Haken dran in Skardow, nun fährt der Kontrolltrupp zum nächsten Ortsteil.
RBB-Reporter Daniel Masto aus Cottbus-Skardow berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch zum Nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ob Bundeswehr, neue Drohnen oder Kampfjets, Rüstungsthemen sind derzeit sehr präsent. Die Branche boomt wegen der sicherheitspolitisch angespannten Zeiten. Sind es zugleich goldene Zeiten für die Rüstungslobby, verhilft sie Konzernen dazu, das allgemeine Ja zur Aufrüstung zu nutzen, um das Geschäft ihres Lebens zu machen und am Ende mehr oder teurer zu verkaufen als eigentlich nötig. RBB 24 Inforadio Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann hat mit der Organisation Lobby Control gesprochen.
Die Wirtschaftsleistung einiger nördlicher Bundesländer hat zuletzt zugelegt gegen den Trend. Das zeigen aktuelle Daten des IFO-Instituts. Dabei treibt laut den Wirtschaftsforschern maßgeblich die Nachfrage nach Produkten der Rüstungsindustrie, die eigentlich im Süden Deutschlands stark, aber eben auch im hohen Norden vertreten ist, mit Werften und Airbus, so die Fachleute. In der Branche bestehe gerade eine Art Goldgräberstimmung, sagt Aurel Eschmann vom Verein Lobby Control.
Das ist jetzt nicht erst seit dem Sondervermögen so, sondern eigentlich generell seit dem Ukraine-Krieg, denn es findet einfach gerade eine gesellschaftliche und politische Neubewertung der Rüstungsindustrie statt, weil sie einfach auf eine andere Weise gebraucht wird, weil die Bedrohungslage anders ist, und sowas möchten dann Lobbyistinnen aus dem Industriesektor auch natürlich nutzen und da dann Ziele durchsetzen.
Fest steht, die Bundeswehr muss große Lücken füllen, seit Landesverteidigung wieder ein Thema ist. In Rüstung soll investiert werden, whatever it takes, so der designierte Kanzler Friedrich Merz. An der Börse haben sich einschlägige Aktien wie Rheinmetall oder Hensoldt im Kurs vervielfacht. Mutmaßlich lukrative Zeiten für die Rüstungslobby. In welcher Weise sie aber konkrete Entscheidungen beeinflusst, sei schwierig zu beurteilen, sagt Aurel Eschmann von der Organisation Lobby Control.
Denn gerade die Lobbytreffen werden in Deutschland nicht offengelegt. Das heißt, wir können die aktuellen Aktivitäten immer nicht so gut aufzeigen, aber wir können es in der EU ganz gut sehen. Und da haben wir einfach gesehen, dass in den letzten 4 Jahren hat die EU-Kommission, also die Regierung der EU, die hat sich einfach 356 Mal mit der Rüstungsindustrie getroffen. Und das ist wirklich extrem viel. Da haben wir einfach einen enormen Anstieg der Treffen gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass die Rüstungsindustrie mehr Geld für Lobbyismus ausgegeben hat. Insofern würde ich sagen, da ist schon eine gewisse Aktivität.
Seiner Meinung nach sind Wahlkampfspenden von Rüstungsunternehmen an die Politik geflossen und er sieht das kritisch. Des Weiteren ist aus seiner Sicht die Berichterstattung über die Rüstungsthemen in letzter Zeit zu unkritisch gewesen. Die Öffentlichkeit müsse drauf gucken, was bei Lobbyismus passiere, sagt Eschmann. Im Rüstungsbereich sei das noch mal wichtiger als anderswo.
Was die Rüstungsindustrie möchte, ist nicht unbedingt deckungsgleich damit, was im Interesse eines wehrhaften deutschen Staates wäre. Denn die Rüstungsindustrie möchte vor allen Dingen teures Equipment verkaufen und Geschäfte machen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass Investitionen dann, also Käufe von der Rüstungsindustrie dann unbedingt die beste Verwendung für das Geld wäre in jedem Fall. Genau deshalb bräuchte es da eigentlich ein öffentliches Korrektiv. Und hier habe ich jetzt schon beobachtet, dass in letzter Zeit die Berichterstattung nicht so wahnsinnig kritisch war über die Rüstungslobby.
So der Experte vom Verein Lobby Control in einem Beitrag von Lisa Splanemann über die Rüstungslobby.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit mit der Europäischen Union hat sich US-Präsident Trump optimistisch gezeigt, sich zu einigen. Beim Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Meloni in Washington sagte Trump, er rechne fest mit einem fairen Abkommen. Seinen Worten nach soll der Deal stehen, bevor die Pause für einen Großteil der Zölle ausläuft. Das ist Anfang Juli. Auch Meloni äußerte sich zuversichtlich. Ziel sei es, gemeinsam einen Mittelweg zu finden. Sie lud Trump nach Italien ein. Die Bundespolizei hat Verfahren gegen mehrere Afghanen eingeleitet, die gestern nach Deutschland gekommen sind. Sie waren im Rahmen von Bundesaufnahmeprogrammen aus Pakistan nach Leipzig geflogen worden. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Mehrere Menschen an Bord des Fliegers sollen verfälschte Dokumente bei sich gehabt haben. Die seien bei der Kontrolle der Bundespolizei aufgefallen und Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Mögliche Sicherheitsbedenken weist die Bundesregierung allerdings zurück. So teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Alle Menschen im Flieger seien auf Herz und Nieren geprüft worden und es bestand zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Identität. Sicherheit habe in dem Verfahren oberste Priorität.
Polen will sich mit einem Fotoverbot für sensible Orte besser vor Spionage schützen. So sollen an 25.000 Objekten im Land Verbotsschilder angebracht werden, etwa an Brücken, militärischen Anlagen, Kraftwerken und Flughäfen. Bei Verstößen drohen bis zu 30 Tage Haft sowie bis zu 4.700 Euro Geldstrafe. In Polen nehmen Geheimdienste immer wieder Verdächtige fest, die Objekte der kritischen Infrastruktur ausspioniert haben sollen. Heftige Schnee- und Regenfälle haben in den Alpen in Italien, Frankreich und der Schweiz zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. In der Nähe von Turin starb ein 92-jähriger Mann in seinem überfluteten Haus. Aus der Nachrichtenredaktion Betül Sarikaya.
In mehreren Orten ist der Strom ausgefallen, etwa in Frankreich und im Südwesten der Schweiz. Starke Schneefälle haben den bekannten Schweizer Skiort Zermatt von der Außenwelt abgeschnitten. Die Schnee- und Regenmassen sorgten für Erdrutsche, Schlammlawinen und umgestürzte Bäume. Zahlreiche Straßen und Bahnstrecken wurden gesperrt. In Norditalien wurden mehrere Orte vorsorglich evakuiert, auch weil Flüsse drohten, über die Ufer zu treten. In den kommenden Tagen könnten weitere Unwetter auftreten, unter anderem in den Urlaubsregionen Südtirol, Lombardei und Toskana.
Das Wetter in Deutschland. In der Nacht gebietsweise Schauer, selten Gewitter, im Osten trocken bei 15 bis 4 Grad. Morgen zum Teil kräftige Schauer, einzelne Gewitter, im Osten heiter bei 8 bis 14 Grad, im Osten 15 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig bei 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Helmstedt-West und Marienborn-Helmstedt 4 Kilometer Stau vor der Baustelle. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Bautzen-Ost und Kodersdorf 8 Kilometer Stau. A8 München Richtung Salzburg zwischen Irschenberg und Bad Aibling 5 Kilometer Stau. A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Briesen und dem Grenzübergang Frankfurt, 12 Kilometer Stau. A15, Cottbus Richtung Breslau, zwischen Cottbus West und Roggosen, 9 Kilometer Stau. A30, Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen, zwischen Nattbergen und Gesmold, 3 Kilometer Stau. Und A81, Stuttgart Richtung Singen, zwischen Horb und Sulz, 4 Kilometer Stau. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Die Osterfeiertage stehen an. Für Christinnen und Christen ist es das wichtigste Fest. Aber immer mehr Menschen kehren den Kirchen den Rücken. Im letzten Jahr gehörten insgesamt noch 45% der katholischen oder evangelischen Kirche an. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass es immer noch junge Menschen gibt, die sich ganz bewusst in den Kirchen engagieren. Olaf Biernat hat einigen von ihnen zugehört.
Das Osterfest ist für mich schon das größte Fest und das wichtigste Fest im Jahr, also die Osternacht am Samstagabend. Wir treffen uns vor der Kirche, haben ein kleines Osterfeuer, an der wird die Osterkerze gesegnet und entzündet. Dann ziehen wir alle gemeinsam mit den Messdienern, dem Pastor und der Gemeinde in die dunkle Kirche ein.
Die Vorfreude auf Ostern ist bei Niklas Mattausch groß. Der 23-Jährige aus Schwelm ist überzeugter Christ. Schon in seiner Kindheit war er Messdiener und in einer Jugendgruppe in seiner Gemeinde. Heute ist er immer noch aktiv als Gruppenleiter.
Für mich ist sehr wichtig, dass es mal nicht nur sonntags in die Kirche geht, sondern auch ja, dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Und das bieten die Jugendverbände bei uns total. Man hat einfach unfassbar schöne Erlebnisse gemeinsam.
Gemeinsame Ausflüge, Zeltlager, Gespräche mit Jugendlichen und Gottesdienste, das erfüllt den Studenten. In seiner knappen Freizeit spielt er Gitarre, kümmert sich um seine zwei Hunde und betreut gleich zwei Jugendgruppen der katholischen Kirche ehrenamtlich.
Der Glaube ist mir total wichtig. Ich bete viel und auch in der Jugendarbeit nehmen wir sehr viel Bezug auf die Religion und auf unsere Werte.
Niklas Mattausch hat der Kirche die Treue gehalten. Ein Glücksfall für das Bistum Essen. Denn viele andere Menschen, vor allem zwischen 20 und 40 Jahren, kehren ihr den Rücken zu. Hanna Kircher aus Essen zum Beispiel geht nur noch an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern in die Kirche. Sie definiert ihren Glauben auch anders.
Vielleicht glaube ich generell auch an irgendwelche Energien oder höheren Mächte, aber es muss ja nicht unbedingt Gott sein oder einer spezifischen Religion zugeordnet werden können.
Die 23-Jährige glaubt, dass sich gerade die katholische Kirche jungen Menschen mehr öffnen und alte Muster aufbrechen muss.
Wie zum Beispiel, dass halt immer noch keine Frauen Priesterinnen werden dürfen. Ich glaube schon, dass junge Menschen eigentlich probieren, so welche Ideen anzustoßen und auch so mit Menschen zu reden, aber wenn da einfach halt keine Offenheit besteht, das ist immer sehr schade.
An der neuen Offenheit versucht sie zu arbeiten, Rebecca Weidenbach vom Bistum Essen. Die 34-Jährige ist zuständig für die Fachstelle Kinder, Jugend und junge Erwachsene.
Wo brauchen uns junge Menschen? Oder wo glauben wir, dass junge Menschen vielleicht froh wären, wenn wir als Kirche da wären und dann einfach nochmal anlassbezogen mit diesen jungen Menschen auf den Weg zu gehen? Also genau das ist natürlich das, wo wir auch gar nicht glänzen können, aber sagen können, wir sind die Profis.
Also weg von der Institution Kirche, näher an die Menschen. In den sozialen Medien geht sie mit zwei Kanälen auf junge Leute zu.
Es ist so, dass ich auf Instagram und TikTok Seelsorge betreibe. Also ich bin dort auch Ansprechperson, habe immer wieder ja so Themenfelder, die ich aufgreife und die dann ja die Kamera drauf halte und erzähle, was ich so tue. Einfach nochmal einen anderen Kanal finde, als nur Ansprechperson vor Ort zu sein.
Und das kommt gut an. Die 34-Jährige wirkt so vertrauenswürdig, dass sich nicht nur Menschen aus dem Bistum Essen bei ihr melden, sondern aus ganz Deutschland. Und genau das scheint ein neuer Weg für die Kirche zu sein.
Junge Menschen, die für die Kirchen werben und sich dort engagieren. Ein Bericht war das von Olaf Biernat.
Wirtschaft.
Der Handelsriese Metro verlässt die deutsche Börse nach fast 29 Jahren. Delisting heißt das im Fachsprech. Aber warum? Was hat Metro vor? Melanie Böff.
Nach fast 29 Jahren verlässt der Handelsriese Metro die deutsche Börse. Bisher im SDAX gelistet, damit ist Schluss. Heißt, die Aktien des Großhändlers werden nicht mehr an einer regulierten Börse gehandelt. Im Fachsprech nennt man das Delisting. Bei der Metro gäbe es keine großen Expansionspläne mehr, sagt Börsenprofi Stefan Risse von Akatis. Der Verwaltungsaufwand aber sei groß, wenn man an der Börse notiert bleibt.
Ja, man muss quartalsweise berichten, man muss Hauptversammlungen abhalten, dann gibt es da noch irgendwelche Aktionäre, die einem in die Suppe spucken wollen, weil sie denken, der Vorstand macht's nicht richtig oder verdient zu viel. All das erspare ich mir und die haben ja einen Kerninvestor, diesen Tschechen, den Herrn Kretensky und man kann dann frei schalten und walten, wie man will. Das ist, glaube ich, der Grund bei der Metro, warum die sagen, wir brauchen keine Börsennotierung mehr.
Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky wollte schon lange die Metro übernehmen und hält inzwischen die Mehrheit der Anteile. Man will das Unternehmen jetzt restrukturieren, neu ausrichten, sagt Handelsexperte Jörg Funder.
Man kennt dieses Prozedere, ein Unternehmen von der Börse zu nehmen, um dann in Ruhe eine Restrukturierung, strategische Neuausrichtung vorzunehmen. Zu Genüge. Ein ähnliches Unternehmen, was das auch gemacht hat, ist beispielsweise die Douglas-Gruppe gewesen. Und das steht der Metro jetzt eben auch bevor.
Das Geschäft des Lebensmittelgroßhändlers schwächelt seit längerem und auch seinen Aktionären hat die Metro in den vergangenen Jahren wenig Freude bereitet. Einst ein DAX-Konzern, als noch Unternehmensteile wie die Warenhauskette Kaufhof und etwa der Elektronikhändler Mediamarkt und Saturn zum Konzern gehörten. Danach konzentrierte man sich bei Metro wieder auf den Ursprung, den reinen Großhandel. In den vergangenen Jahren aber ist der Aktienkurs deutlich gesunken und die Metro bis in den kleinen S-DAX abgestiegen. Das außerplanmäßige Delisting der Metro ist, sagt Handelsexperte Jörg Funder, der Schlusspunkt einer Historie des Abstiegs der Metro-Aktie. Und es zeige, wie zeitnah man jetzt offenbar mit der Sanierung voranschreiten wolle. Der Nachfolger für Metros Platz im S-DAX steht schon fest. Es wird die Friedrich Vorwerk Group, die Pipelines und Anlagen für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen baut.
Und jetzt noch einmal zu einem Osterthema. In Bayern werden zu dieser Zeit in immer mehr Kirchen heilige Gräber aufgebaut. Mit ihnen soll an die Leiden und die Auferstehung Jesu erinnert werden. In Wasserburg am Inn im Landkreis Rosenheim steht eine riesige solche Installation, mehr als 10 Meter hoch. Und dazu gibt es dort jetzt das sogenannte Graberlbier. Julia Binder berichtet über die neu belebte Tradition.
Der Wasserburger Stadtpfarrer schenkt in der Kar- und Osterwoche nicht nur Wein aus, nein. Pfarrer Bruno Biebinger öffnet zurzeit auch die ein oder andere Flasche Bier. Freilich nicht irgendein Bier, sondern Graberlbier.
Bierbrauer sagen wir, das reizt zum Weitertrinken, wenn es ein gutes Bier ist.
Nicht allein natürlich. Gemeinsam mit dem Mesener, mit Mitgliedern vom Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung hat der Stadtpfarrer schon vorab probiert.
Sehr gut.
Schmeckt auch mir.
Wir haben jetzt das neue Heilige Grab in der, das neue alte Heilige Grab in der Frauenkirche. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir es haben dürfen. Das ist wunderschön und das ist ja alte Tradition mit dem Graberlbier in Wasserburg. Genau. Jetzt haben wir das alte neu belebt.
Was ist denn überhaupt ein Graberlbier und warum wird es derzeit in Wasserburg ausgeschenkt? Das hat eine jahrhundertealte Tradition, erzählt Pfarrer Bruno Biebinger.
Vor ungefähr 200 Jahren muss das gewesen sein. Da war es Brauch in den Tagen der Karwoche. Da hat es eine eigene kleine Gaststube gegeben. Der Wirt hat da ein kleines, mini-heiliges Grab so unter dem Glassturz aufgestellt. Und wer an die Kartage da kommen wollte, da hat er einfach ein Bier genommen, ein Graberlbier, daher kommt der Name, hat sich da reingesetzt und wie die Tradition ist, haben die dann schweigend in ein Bier getrunken, aufs heilige Grab geschaut, so quasi innere Andacht gehalten, sind dann wieder heimgegangen. Und die Tradition ist letztes Mal belegt 1929.
Und da heuer zum ersten Mal ein wunderbares, riesiges, heiliges Grab in der Frauenkirche in Wasserburg aufgebaut wurde, haben sie auch gleich ein Graberlbier brauen lassen. Insgesamt 55 Tragel. Bierfahrer Gerhard Grundner hat die Tragel alle nach Wasserburg gebracht und ist selbst ganz begeistert von seiner besonderen Fracht.
Grüß Sie. Sie bringen uns was Wunderbares?
Ja, will ich hoffen.
Ja.
Abgefüllt ist das Helle in Flaschen mit einem speziellen Etikett. Da steht nicht nur Graberlbier drauf, auch das heilige Grab aus der Wasserburger Frauenkirche ist abgebildet.
Extra Design von unserer Designerin aus Wasserburg.
Verkauft wird das Graberlbier nach den Gottesdiensten. 2,50 Euro kostet die Flasche. Die Einnahmen werden fürs heilige Grab genutzt. Wenn man das Graberlbier jetzt nicht wie früher in einer Gaststätte mit Blick direkt aufs heilige Grab trinkt, sondern privat, gibt's da irgendwelche speziellen Vorgaben?
Am besten, wenn man sich in ein schönes Glasl einschenkt, das Bier, dieses goldene, ein bisschen bewundert, aber dann auch die Flaschen daneben stehen lassen mit dem schönen Etikett und sagt, ja, es ist schon auch was Besonderes, was wir da jetzt haben.
In diesem Sinne.
Prost.
Ja, wohl bekomm's in Wasserburg am Inn. Es ist 23.44 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Wie umgehen mit der in Teilen rechtsextremen AfD im Bundestag? Wenn die neue Bundesregierung zustande kommen sollte, wird die Partei am rechten Rand die größte Oppositionsfraktion stellen. Kann man ihr da Posten etwa in den Parlamentsausschüssen verwehren? CDU-Vize Jens Spahn hat sich jedenfalls dafür ausgesprochen, die AfD wie jede andere Oppositionspartei auch zu behandeln. Dafür bekommt er bei weitem nicht nur Zuspruch. Aus Berlin Daniel Pokraka.
Dass die Union über eine Normalisierung im Umgang mit der AfD diskutiert, irritiert die Grünen. Fraktionschefin Hasselmann sagte bei RTL NTV, die AfD wolle doch die CDU als konservative Kraft der Mitte zerstören. Außerdem habe die AfD in der Vergangenheit Ausschussvorsitze im Bundestag parteipolitisch missbraucht. Anders argumentiert Thüringens Ministerpräsident Vogt von der CDU. Er sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, zwar müsse man bei sicherheitsrelevanten Ausschüssen genau überlegen, wie man handelt, doch grundsätzlich müsse man der AfD nach den Parlamentsregeln auch Ausschussvorsitze zubilligen. Gleichzeitig bezeichnete Vogt die AfD als extremistische Partei. Man müsse sie aber politisch bekämpfen und nicht mit, so wörtlich, Parlamentstricks. Von der CDU in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Hinweis, dass in Ostdeutschland schon längst anders mit der AfD umgegangen werde als im Bund. Der Landesvorsitzende Peters sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, im Osten gebe es auf kommunaler Ebene keine Brandmauer mehr zur AfD. Die Partei stellt im neuen Bundestag mit 152 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion. Bilden Union und SPD wie erwartet eine neue Regierung, wird die AfD zur größten Oppositionsfraktion. Traditionell stellt diese in aller Regel den Vorsitzenden im wichtigen Haushaltsausschuss. Nur in wenigen Jahren seit 1949 war das anders. Einen Anspruch darauf, als größte Oppositionsfraktion den Haushaltsausschuss zu führen, gibt es aber nicht. Und genauso wenig existiert ein Rechtsanspruch darauf, dass AfD-Kandidaten für andere Ausschussvorsitze gewählt werden.
Und wir bleiben beim Thema.
Die Meinung.
Soll die AfD also zum Beispiel den Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss bekommen? Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist der Meinung, dass allein schon die Debatte darüber für die rechte Partei nützlich ist.
Der Bundestag ist in einem demokratischen Dilemma. Zugespitzt sieht es so aus. Machen die Abgeordneten der anderen Parteien so weiter wie die letzten Jahre und isolieren die AfD im Parlament, also wählen AfDler nicht zu Ausschussvorsitzenden oder zu Bundestagsvizepräsidenten, dann stärkt das die Erzählung der AfD. Die sagt dann nämlich, dass die angeblich wahren Demokraten undemokratisch mit ihr als Partei umgehen würden, dass sie damit den Wählerwillen missachten. Immerhin ist die AfD die zweitstärkste Partei im Land. Aber auf der anderen Seite normalisiert der Bundestag den Umgang mit der AfD. Also steht ihnen zum Beispiel Ausschussvorsitze zu und bleibt damit der parlamentarischen Tradition treu, dass jede Partei im Bundestag ein Anrecht auf diese Ämter hat. Dann gibt sie der AfD mehr Macht im politischen Alltagsgeschäft. Das wollen die meisten Politikerinnen und Politiker im Bundestag unbedingt verhindern. Aber wie viel Macht hat so ein Ausschussvorsitzender überhaupt? Hart formuliert, Ausschussvorsitzende sind nicht mehr als bessere Assistenten der Verwaltung. Es ist ein organisatorisches Amt. Sie berufen Sitzungen ein, setzen die Tagesordnungen fest, stimmen sich mit den Fraktionen ab. In den Beratungen müssen sie sich eher zurückhalten. Sie haben zwar die Leitungs- und Ordnungsgewalt, sind aber als Vorsitzende zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet und treten eher auf wie Moderatoren. Und zusätzlich stehen sie selten im Licht der Öffentlichkeit, denn Ausschüsse tagen in der Regel hinter verschlossenen Türen. Also ein gar nicht mal so einflussreiches Amt, das der AfD bei der Verbreitung ihrer Narrative nicht groß nützen wird. Aber die Debatte darum bläht es künstlich auf. Und es ging auch schon mal anders zur Erinnerung. 2017, als die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, hat man ihr auch Ausschussvorsitze zugestanden. Als Stefan Brandner, Vorsitzender des Rechtsausschusses, menschenfeindliche Posts im Internet abgesetzt hat, hat man ihn einfach wieder abgewählt, weil die Ausschussmitglieder sich von ihm nicht mehr vertreten lassen wollten. Problem gelöst, Debatte umgangen. Sollte ein AfD-Ausschussvorsitzender ein Fehler gewesen sein, kann man ihn also korrigieren. Die spannende Frage würde in dem Fall lauten, wenn man das zulässt, was wäre dann mit der Opfererzählung der AfD? Kriegen die anderen Parteien sie schneller klein, wenn sie sie einbeziehen, statt auszuschließen? Und damit sind wir beim eigentlichen Dilemma, denn auf manche Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. In politischen Glaskugeln ist es leider immer so furchtbar neblig.
Die Meinung von Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und von rechts außen schwenken wir jetzt scharf nach links, also zu eher linken Protesten. Am Mittwoch haben Studierende einen Hörsaal der Humboldt-Uni in Berlin besetzt. Sie haben sich mit vier anderen ausländischen Studierenden solidarisiert, denen die Ausweisung aus Deutschland droht. Und dabei handelt es sich um pro-palästinensische Demonstranten, die vor einem halben Jahr wiederum gewaltsam das Präsidium der Freien Universität Berlin besetzt hatten. Sie müssen nun bis Montag das Land verlassen, haben aber gegen die Anordnung der Ausländerbehörde geklagt. Über den aktuellen Stand in der Sache berichtet Christoph Schrag.
Die vier Studierenden stammen aus Irland, den USA und Polen. Sie alle sind von der Ausweisung bedroht, wurden vom Berliner Landesamt für Einwanderung aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Grund dafür unter anderem ihre mutmaßliche Beteiligung an einer gewaltsamen Erstürmung des Präsidiums der Freien Universität Berlin im Oktober des letzten Jahres. Die Entscheidungen sind heftig umstritten. Die Opposition im Senat spricht sogar von Trumpismus. Man wolle Exempel statuieren und unliebsame Pro-Palästina-Demonstranten ausweisen, ohne den Ausgang von Strafverfahren gegen sie abzuwarten. Die Senatsinnenverwaltung betont, sie sei nach sorgfältiger Abwägung zu der Einschätzung gelangt, dass von den Personen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausgehe. Die Betroffenen haben Klage gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde am Berliner Verwaltungsgericht eingereicht und zusätzlich Eilverfahren angestrengt, bestätigt auch Dr. Kathleen Wolter, Richterin am Verwaltungsgericht und stellvertretende Pressesprecherin.
Das Landesamt für Einwanderung hat hinsichtlich der Unionsbürger den Verlust der Freizügigkeit festgestellt und ihre Abschiebung angedroht. Und hinsichtlich der Person aus den USA die Ausweisung verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind jeweils Eilverfahren und auch Hauptsache Klageverfahren hier beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen, die aufgrund der internen Zuständigkeitsregelungen bei verschiedenen Kammern anhängig sind.
Im Fall eines der Demonstranten, ein 29-jähriger Ire, liegt inzwischen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren vor.
Letzte Woche hat eben eine Kammer des Gerichts dem Eilantrag eines dieser Unionsbürger stattgegeben. Er darf sich also weiter in Deutschland aufhalten. Und die Frage, ob die ausländerrechtliche Verfügung des Landesamts rechtmäßig ist, die ist im Hauptsacheverfahren zu klären. Die Eilverfahren der anderen drei Personen sind noch nicht entschieden.
Was heißt das also für die übrigen Pro-Palästina-Aktivisten, die aufgefordert wurden, das Land zu verlassen? Müssen sie nach Ostermontag, nach Ablauf einer Frist, mit Abschiebung rechnen, auch wenn ihre Eilverfahren noch laufen? In der Vergangenheit war es üblich, dass die Berliner Ausländerbehörde während laufender Eilverfahren nicht abschiebt. Es ist also davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren abgewartet wird. Klarheit herrscht aber bislang nur darüber, dass der 29-jährige Ire während seiner laufenden Klage nicht abgeschoben werden darf. Die übrigen Fälle sind davon nicht betroffen, sagt Richterin Kathleen Wolter. Da müsse die jeweilige Entscheidung abgewartet werden.
Vom Grundsatz ist es dann so, also die Eilverfahren richten sich ja jetzt gegen die konkret drohende Abschiebung bzw. Ausweisung. Und wenn den Eilverfahren stattgegeben wird, dann darf diese erstmal nicht vollzogen werden.
Ein Bericht von Christoph Schrag.
Kultur.
Tara Nome Doyle. Das ist jetzt kein so geläufiger Name. Dabei hat sich die Singer-Songwriterin hiermit gar keinen Künstlernamen gegeben. Die gebürtige Berlinerin ist dreisprachig aufgewachsen. Ihre Eltern kommen aus Norwegen und Irland. Tara Doyle ist also irischer Herkunft und Nome heißt der norwegische Hof, auf dem ihre Mutter aufgewachsen ist. Zwei Alben schon hat Tara Nome Doyle in den vergangenen Jahren veröffentlicht, zwei Konzeptalben, auf denen sie sehr offen über ihre Angststörung singt. Ihr neuer Longplayer heißt Echo, geschrieben mit 2 K, wie das norwegische Echo. Und was es damit auf sich hat, hat sie Vanessa Wohlrath erzählt.
Behutsam hüpfen, etwas holprig, aber zielgerichtet, Klavierklänge in die Höhe. Graziler Gesang gesellt sich dazu. Rätselhaft wirkt der Aufmacher des neuen Albums Echo von Tara Nome Doyle, mit dem sich die Singer-Songwriterin auf die Spuren des antiken griechischen Mythos von Echo und Narziss begibt. Echo, die Nymphe, wird in diesem Mythos von Ovid bestraft. Sie kann nur noch das wiederholen, was andere sagen. Eben nur noch ein Echo sein. Tara Nome Doyle sieht in ihr ein Sinnbild für viele Charakteristiken der heutigen Gesellschaft.
Also dieses Nachahmen, was ja eigentlich sehr in der menschlichen Natur liegt und was wir manchmal so ein bisschen befremdlich finden, weil wir uns ja auch mittlerweile alle so stark als Individuen identifizieren und jeder ist ganz besonders. Und dieser Echo, sozusagen Kern von uns, der ja so ist, wie wir lernen, überhaupt uns zu verhalten und uns in einer Gesellschaft irgendwie einzugliedern, so oft so ein bisschen in den Hintergrund rückt.
Ja.
Hier ist der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer, auf der A4 Kirchheimer Dreieck Erfurt zwischen Gotha-Boxberg und Gotha kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A4 Kirchheimer Dreieck Erfurt zwischen Gotha-Boxberg und Gotha ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Und weiter geht es mit der Vorstellung des Albums von Tara Nome Doyle.
Our eyes got used to the dark over time. My heart it opens an eye.
Ausgehend von diesem Mythos um Echo schlägt die 27-jährige Musikerin aus Berlin einen Bogen zu sich selbst, zeigt, wie es ist, wenn man nicht so funktioniert, wie es von einem erwartet wird. Der Song Bad Days handelt beispielsweise von den schlechten Tagen, an denen sie depressive Verstimmungen erlebt hat.
Es geht jetzt nicht darum zu zelebrieren, dass man Depressionen hat oder das irgendwie romantisch darzustellen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen dieses Annehmen von, okay, diese schlechten Tage wird es trotzdem immer wieder geben, auch wenn ich vielleicht an einem viel besseren Punkt bin, als ich es vorher war. Aber wenigstens habe ich jetzt ein Umfeld und auch vielleicht einen Partner oder Freunde, die mich einfach so annehmen, wie ich bin. Und dann fühlen sich die schlechten Tage auch nicht mehr ganz so schrecklich an, wie damals, als ich das Gefühl hatte, ich bin damit ganz alleine und ich muss mich dafür irgendwie schämen oder das verstecken.
Streicher, Klavier, sachte Drums und dazu dieser berührende Gesang Tara Nome Doyles, die ihre Stimme selbst oft als begleitendes Instrument einsetzt. Mehr braucht es nicht für die Songs auf Echo. Die norwegisch-irische Musikerin klingt selbstbewusst, ihre Lieder ruhig und bedacht. Es ist ein sehr runder Longplayer geworden, den Doyle erstmals größtenteils selbst produziert hat. Herausfordernd und befreiend zugleich sei das gewesen. Besonders auch in der Phase, in der sie sich während der Produktion befand.
Es war wirklich so die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Warum gehe ich überhaupt diesen Weg? Denn auch dieses ganze Album ist geschrieben in der Zeit, wo ich kaum Freude daran hatte, an dem, was ich getan habe. Und jetzt aber bin ich an einem viel besseren Punkt. Und ja, auch insgesamt arbeite ich mit neuen Leuten zusammen, fühle ich mich auch viel emanzipierter und selbstbewusster. Und ich glaube, das hätte auch nicht passieren können, ohne dass so dieses Kartenhaus irgendwie in sich zusammengefallen ist und ich dann dazu gezwungen war, das wieder aufzubauen.
I walk the overgrown path.
Echo heißt das neue Album der Berliner Musikerin Tara Nome Doyle. Und damit ist sie im Mai auch auf Tour. Und es startet in Stuttgart am 6. Mai im Werkstatthaus. Und wir hören jetzt noch ein wenig in das Album rein.
Inside, a question everlasting. But if it calms my mind, I guess I'll stop asking why. Dum da dum da dum.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit zwischen den USA und der EU haben sich sowohl Präsident Trump als auch Italiens Ministerpräsidentin Meloni zuversichtlich geäußert, eine Einigung zu erreichen. Meloni war zu Gast bei Trump im Weißen Haus. Aus Washington Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein. Da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Man müsse einfach miteinander reden, um dann einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
In Paris haben Vertreter mehrerer europäischer Länder sowie der USA über Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Krieges gesprochen. Konkrete Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Von französischer Seite hieß es, alle Seiten hätten einen wichtigen Austausch gehabt. Teilgenommen haben zumindest zeitweise US-Außenminister Rubio, der amerikanische Sondergesandte Witkoff, Frankreichs Präsident Macron sowie Unterhändler der Ukraine, Großbritanniens und Deutschlands. In der kommenden Woche wird es weitere Gespräche in London geben. Südlich von Neapel in Italien ist eine Seilbahnkabine abgestürzt. Vier Menschen kamen laut Behörden ums Leben, ein weiterer Insasse wurde verletzt. Medienberichten zufolge war ein Kabel an der Seilbahn gerissen. Aus einer zweiten Kabine konnten demnach alle Fahrgäste gerettet werden. Dichter Nebel habe den Einsatz aber erschwert. Die Seilbahn verbindet den Küstenort Castellammare di Stabia mit dem 1100 Meter hohen Berg Monte Faito. In der Fußball-Europa League hat es Eintracht Frankfurt verpasst, ins Halbfinale einzuziehen. Nach einem 1:1 im Hinspiel mussten sich die Hessen im Viertelfinalrückspiel gegen Tottenham Hotspur aus London mit 0:1 geschlagen geben. Aus Frankfurt am Main, Martina Knief.
Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Solanke in der 43. Minute sicherte sich Tottenham Hotspur den Einzug ins Halbfinale. Vorausgegangen war ein hartes Einsteigen von Frankfurts Torhüter Kaua Santos. Nach Ansicht der Bilder gab Schiedsrichter Davide Massa den Strafstoß. Im Angriff fehlte der Eintracht die Effizienz